Ich kenne einen Menschen, eine Person, die mir nahesteht und die meint, sie ist nicht gut genug als Christ. Diese Person meint, sie kann die Regeln, die man einhalten muss, um Christ zu sein, niemals erfüllen. Und es geht nicht nur dieser Angst, um Christ zu sein, niemals erfüllen. Und es geht nicht nur dieser einen Person so, sondern davon gibt es unzählige Menschen, die meinen, die schauen auf den christlichen Glauben und die sagen, das schaffe ich nie. Und irgendwo liegt das daran, dass wir als Christen etwas Falsches vorleben. Liegt das in Menschen den Eindruck erwecken, das christliche Leben besteht daran, dass wir als aus dem Einhalten von Geboten und Regeln Christen etwas Falsches vorleben. Dass wir in Menschen den Eindruck erwecken, das christliche Leben besteht aus dem Einhalten von Geboten und Regeln. Und das ist genau das Bild, das wir vermitteln, wenn wir zum Ausdruck bringen durch unseren Glauben und unser Verhalten, das wirklich angenommen ist, Jesus nicht ausreicht, sondern dass und ich es noch Regeln und Gebote zusätzlich brauche. Ich glaube, als ich mit 8, damit man vor Gott wirklich angenommen ist, 18 Jahren mich entfernt. Und ich glaube, als ich mit ahnte vom christlichen Glauben, da war es auch einer dieser Gründe, dass man mir etwas vorgelebt hat von einem Glauben, der nur daraus bestand. Tu dies, tu das, lass das. Und dahinter steckte kein Leben und keine Freude. Und ich habe mich entfernt. Und wenn Menschen heute es schwer haben mit dem christlichen Glauben und sich diesem anzunähern, vielleicht genau aus diesem Grund. Sondern das eine, die Gemeinde in Kolosse, die stand in der Gefahr, dieser Lüge zu verfallen, dass es zu echter Geistlichkeit von irgendwelchen Vorschriften. Und es entstand die Meinung, Jesus ist nicht genug. Eine höhere Wahrheit und Erkenntnis ist notwendig, um letztendlich geistlich reif zu sein. Und Paulus sagt, hey, dagegen muss ich angehen. Es kann nicht sein, dass Menschen meinen, etwas mehr, da wird nicht oft drüber, und etwas anderes braucht es noch. Aber genau das gepredigt, der war in Kolosse die Situation, und wir schauen uns heute mal einen Abschnitt an, da wird nicht oft drüber gepredigt, der ist recht schwierig zu verstehen. Es ist in einer Situation, die 2000 Jahre zurückliegt, in einer Stadt, die weit entfernt ist von hier. Aber es ist trotzdem wichtig, dass wir mal verstehen und einen Einblick bekommen, was war da damals los? Was hat die Menschenfluss hatte bewegt? Und wir kriegen so eine Mischung aus in der Gemeinde und heidnischer Philosophie. Paulus hat und aus jüdischer Gesetzlichkeit und aus Mystizismus nicht nur ein Anliegen und aus Asketen mit diesem Brief, dass die Gemeinde damals Einfluss hatte in Kolosse, in der Gemeinde. Und Paulus hat alle davon zu überzeugen, dass das, was wir in Jesus haben, ausreicht und vollkommen ist und dass wir in ihm vollständig zur Fülle gebracht sind. Das wollte Paulus damals deutlich machen und das muss heute genauso in unsere Köpfe wahren. Nichts zu verreihen, dass es nicht noch etwas anderes braucht. Und letzte Woche haben wir gesehen, wie Paul tun könnten. Und Gott rettet uns im Abschnitt und tut ein Werk an uns, ruft uns raus zum Leben, schenkt uns ein neues Leben, verwandelt uns eigentlich und vor allen Dingen noch viel mehr, er löscht alle Schuld aus und vergibt uns. Und die Forderungen des Gesetzes, die wir nicht erfüllen konnten, die hat Jesus für uns erfüllt und es ist somit vollbracht. Alles vollbracht. Und in 2 Wochen werden wir wieder Ostern feiern und wir werden denken an das, was Jesus sagte, als er am Kreuz, das meinte Jesus nicht nur und rief, es ist vollbracht. In der Weise, es ist vollbracht. Jeder, der an mich glaubt, wird gerettet und lebt dann aus eigener Kraft weiter. Nein, Jesus sagte, es ist vollbracht. Vollständig vollbracht. eine volle Erlösung, die ausreicht zur Rettung und ebenso, um zu leben als Christ, so wie Gott von niemandem es will. Und das ist das Geheimnis. Und es reicht auch Geheimnis des christlichen Glaubens, dem aus und bei Gott angenommen. Lösungswerk von Jesus muss nichts mehr um uns zu sein, hinzugefügt werden. Und von niemandem. Aber das ist halt das Problem. Das war das Problem damals und es ist das heute. Wir meinen, ja, es ist richtig und wichtig, an Jesus zu glauben, was er getan hat. Und wir setzen unser Vertrauen in ihn, weil wir wissen, das muss man machen. Aber von da aus dann leben wir aus reinem Selbstvertrauen und setzen unsere Kraft in uns und versuchen, Gott zufriedenzustellen, indem wir Regeln und Angriff, Gebote einhalten und meinten, das gehört doch jetzt dazu. Es ist ein absoluter Widerspruch, dieser Glaube auf die Kostbarkeit des Evangeliums. Und Paulus tut sich hervor im Römerbrief und im Korintherbrief und im Galaterbrief und hier, dass er kämpfen will dagegen, dass Menschen die Rolle von Jesus und die Kostbarkeit des Evangeliums klein machen und verachten, indem sie meinen, sie müssten noch irgendetwas hinzufügen. Und wir alle, dann ist Gott bestendieren dahin, gewisse Verhaltensregeln aufzustellen in unserem Herzen und wir meinen, stimmt richtig mit uns zu. Wenn wir dieses Verhalten reden und an den Tag legen, wenn andere dies an, ist Gott bestimmt richtig mit uns zu. Verhaltensregeln nicht entsprechen und dann schauen wir auf sie herab und denken, nein, 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 wie kann man nur? Und deswegen lasst uns mich ganz klar festhalten, Gesetzlichkeit oder Moralismus oder Leistungsdenken ist der größte Angriff auf das Evangelium und auf die, wenn wir das nicht verstehen, überragende Größe von Jesus. Und dieser Angriff entsteht nicht da draußen in der schlimmen, bösen Welt, sondern dieser Angriff entsteht in deinem und meinem Herzen. Schauen wir uns heute mal und in der Gemeinde mittendrin. Diesen weiteren Text an, wenn wir das nicht verstehen. Und so schaut Kolosser 2, ich lade ein, dass wir das gemeinsam aufschlagen. Ich habe heute keine Folie dabei, die Fernbedienung vom Beamer funktioniert nicht. Kolosser 2, wenn du eine Bibel hast, bist du herzlich eingeladen, mit mir dort hineinzugehen. Kolosser 2, die Verse 16 bis 23. Durch überredende Worte. Paulus erzählt uns jetzt mal, wir haben schon vorher in den letzten zwei Predigten so Ansätze davon gehört, was war da los? Und das in Kapitel 2, in Vers 8, seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und leeren Betrug. Und jetzt ab Vers 16 beschreibt Paulus, was war da eigentlich los? Und dort lesen wir, so richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank oder betreffs eines Festes oder Neumondes oder Sabbats, die einen Schatten der künftigen Dinge sind, der Körper selbst aber ist, des hingeht, was er in Vision Christus. Um den Kampfpreis soll euch niemand bringen, der seinen eigenen Willen tut, in scheinbarer Demut gesehen hat und Anbetung der Engel, der auf das grundlos aufgeblasen von der Gesinnung seines Fleisches und nicht festhält das Haupt, von dem aus der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengefügt das Wachstum Gottes wächst. Wenn ihr mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid, was unterwerft ihr euch Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt? Berühre nicht, koste nicht, betaste nicht. Einen Anschein von, was doch alles zur Vernichtung durch den Gebrauch der Weisheit bestimmt ist, nach den Geboten und Lehren von Menschen, in eigenwilligen Göttern. Das alles hat zwar Gottesdienst und in Demut und im Nichtverschonen des Leibes, also nicht in einer gewissen Wertschätzung, dient aber zur Befriedigung des Fleisches. Soweit der Text. Und ich werde jetzt mit uns einfach diesen Text mal gemeinsam durchgehen, versuchen ein paar Schlussfolgerungen zu ziehen und am Ende machen wir sie erfüllen uns dann nochmal Gedanken über das zugrundlegende Problem. Aber hier zuallererst, was hier vorherrschte, nämlich das Problem, ist das erste, der Gesetz, sag mal, Paulus spricht hier in Vers 60, dass wir gesehen, so richte euch nun niemand wegen Speise oder Trank, Sätze hochheben. Das heißt, es gab da Menschen, die meinen, wir müssten sie erfüllen. Die haben gewisse Vorschriften aufgestellt, die man einhalten müsse wegen Speise und trinken. Wir werden da später nochmal drauf eingehen in Vers 21. Aber als nächstes dann, als zweiten Vorwurf, die Irrlehrer damals haben den Menschen Regeln aufgestellt in Bezug auf Feste oder Neumonde oder Sabbate. Also diese Feste oder Neumonde oder Sabbate, die waren ein Teil der jüdischen Religion und der Festlichkeit und der Vorschriften, die Gott dem Volk Israel gegeben hatte, dass sie die einhalten sollten. Und vor allen Dingen das Fest, was hier zuerst steht, so richtet euch nun niemand betreffs eines Festes. Also hier ist vor allen Dingen das Fest gemeint, das Fest der Juden, nämlich das Passafest. Von diesem Fest lesen wir ganz viel, auch im Johannesevangelium, da geht es immer wieder darum. Und das Passafest hatte Gott dem Volk der Juden gegeben als ein Erinnerungsfest an den Auszug aus Ägypten. Und hier dann als nächstes Neumonde, das waren Feste, die wurden gefeiert am Anfang eines Monats, dann wenn der Neumond aufkam, auch aus der Bibel entnommen. Und auch die Sabbate, das waren Feste, die halt jeden Samstag gefeiert wurden oder ein Tag, der eingehalten werden sollte am Samstag. Und deswegen, Paulus macht hier eigentlich richtig klar deutlich, dass die Leser sich keine Vorwürfe machen sollen und sie auch nicht lassen sollen. Nämlich, dass sie gerichtet werden dadurch, du hältst den Sabbat nicht. Das ist nicht richtig. Um vor Gott bestehen zu können, musst du diesen Sabbat einhalten. Und so waren die Irrlehrer da, die meinten, echte geistliche Reife bedeutet, diese Feste einzuhalten. Aber Paulus sagt dann ganz deutlich, was sind das für Feste? Sie sind nur ein Schatten der zukünftigen Dinge. Das Passafest sollte hindeuten auf Jesus. Und es jetzt noch zu feiern, bedeutet, den Schatten zu feiern, anstatt den Körper zu feiern, der den Schatten wirft. Und dieser Körper, von dem Paulus spricht, ist leibhaftig, aber, so steht es hier, ist er in Christus. Also Christus ist der Körper, der Schatten wirft. Und die Schatten, die Feste und Neumonde und Sabbate, die sollten nur hinweisen auf Jesus. Und vorbereiten, dienen und alles im Alten Testament ist eigentlich ein Schatten auf Jesus. Und in Jesus sind diese Feste erfüllt und haben ihren Sinn verloren. Und deswegen kann es nicht angehen, dass wir diese Feste noch einhalten. Eines der Feste oder der Feiertage, das ist der Sabbat. Und der wird heute noch eingehalten von den Sieben-Tags-Adventisten. Aber zum Sabbat lässt sich ganz klar sagen, er war ein Teil des alten Bundes, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hatte. Und wir als Christen im neuen Bund, wir haben keine Beziehung mehr zu diesen Geboten und zu dieser Bundeseinrichtung, die Gott dem Volk Israel gab. Und deswegen halte ich es für wirklich falsch, wenn die Sieben-Tags-Adventisten sagen, man soll den Sabbat halten. Der Sabbat ist ein Teil des alten Bundes mit dem Volk Israel. Mit Jesus begann ein neuer Bund mit neuen Maßstäben und Festen und Regeln. Die Christen haben seit Anbeginn immer ihre Gottesdienste am ersten Tag der Woche gefeiert. Und niemals finden wir eine Erwähnung im Neuen Testament darüber, dass die Christen weiter den Sabbat gefeiert haben. Die Christen haben den ersten Tag der Woche eingesetzt, weil Jesus an diesem Tag auferstanden ist und etwas Neues begonnen hat. Und so verstehe ich es nicht, wenn auch die Adventisten daraus ein Gesetz machen und sagen, man muss den Sabbat halten. Paulus sagt, das ist nicht richtig. So richte euch nun niemand deswegen. Wahre Geistlichkeit leitet sich nicht davon ab, irgendwelche menschengemachten Vorschriften und Regeln einzuhalten, sondern wahre Geistlichkeit leitet sich aus der inneren Beziehung ab, die wir zu Jesus haben. Und daran möchte Paulus seine Leser erinnern, lasst euch kein schlechtes Gewissen machen. Und dann lesen wir weiter in Vers 18, dort schreibt Paulus, um den Kampfpreis soll euch niemand bringen. Der Kampfpreis ist so eine Beschreibung über eine Belohnung, die wir erwarten können, wenn wir bei Gott ankommen. Das ist etwas, was uns erwartet am Ende. Ja? Paulus sagt hier, die Irrlehrer waren unterwegs und sagten, du kriegst keinen Preis. Sie spielten sich sozusagen als Schiedsrichter auf, schauten auf dich, der du die Regeln nicht einhältst, pfiffen und sagen, raus, rote Karte, das gibt auf jeden Fall eine Disqualifikation. Und Paulus sagt, lasst euch nicht das Heil absprechen, lasst euch nicht irgendetwas wegnehmen, was ihr habt. Sie konnten es ihnen nicht wegnehmen, aber lasst euch nicht einreden, dass ihr vor Gott schlechter dasteht. Das ist hier der Punkt. Die Irrlehrer wollten irgendwie hier, wenn wir es lesen, einem Mystizismus folgen, nämlich lasst euch den Kampfpreis nicht nehmen von jemandem, der seinen eigenen Willen tut, in scheinbarer Demut und Anbetung der Engel. Seinen eigenen Willen tun, in scheinbarer Demut. Das ist so das Geheimnis und das Sonderbare an Religion. Ja? Man meint, man müsste irgendwie etwas tun. Und dann erscheint man so besonders fromm und so besonders demütig in dem, was man tut. Und es hat so den Anschein, das ist wirklich eine fromme, geistliche Person, an der Gott Wohlgefallen hat. Aber Paulus sagt, es ist nur eine scheinbare Demut. Und dahinter verbirgt sich ein abgrundtiefer Stolz. Religion möchte immer den Stolz des Menschen befriedigen. Und hier, das waren solche Menschen, die sind rumgegangen, absolut aufgeblasen in der Gesinnung und haben gedacht, sie wären die Besten, taten so, wie wenn sie die Schlechtesten wären und haben dadurch alle anderen verunsichert. Und Paulus sagt, Leute, passt auf. Dann lesen wir hier von der Anbetung von Engeln. Und das ist wahrscheinlich auch ein Hintergrund vom Mystizismus. Mystizismus ist eine tiefere oder höhere subjektive geistliche Erfahrung. Es wird geglaubt, die geistliche Wirklichkeit ist losgelöst von dem menschlichen Verstand. Man gelangt irgendwie zu einer mystischen Einheit mit Gott auf einer anderen Ebene. Und das waren solche Menschen, die haben sich hervorgetan, die haben Engel angebetet und meinten, das müsste man tun. Dabei spricht die Bibel in aller Klarheit davon, dass wir niemand anderen anbeten sollen als Gott. Und hier waren es Menschen, die haben Engel angebetet, die haben vielleicht Engel gesehen als Mittler, als Fürsprecher, als verbindendes Element zwischen uns Menschen und Gott. Dabei spricht Paulus ganz deutlich davon, es gibt nur einen Gott und einen Mittler zwischen Gott und den Menschen und das ist Jesus. Und deswegen ist Engelanbetung falsch und deswegen ist auch die Anbetung und das Beten zu Maria falsch. Maria ist keine Mittlerin, sie hat keine Rolle und wer zu Maria betet, verfällt in fatalen Götzendienst und tut etwas, was gegen die Bibel spricht. Hier ist es, sind es die Irrlehrer, die diesen frommen Touch hervorbringen wollen. Wow, du betest sogar zu Engel, wow, vielleicht heute betest du sogar zu Maria. Aber es war etwas, was uns nicht verunsichern sollte. Und dann sind es hier sogar Visionen, mit denen die Irrlehrer geprahlt haben, der auf das eingeht, was er in Visionen gesehen hat, grundlos aufgeblasen in der Gesinnung seines Fleisches. Visionen waren schon immer ein Hintergrund von Kulten und Sekten und oft wurden die schrecklichen Lehren von Sekten gegründet auf Visionen, die deren Gründer hatten und indem diese sich darauf berufen. Und auch heute gibt es in manchen charismatischen Bewegungen Visionen, die fatale Auswüchse hervorrufen. Aber lass es mich eines festhalten, wenn Menschen Visionen haben, dann heißt das nichts. Wir wissen vom Wort Gottes, das gesagt hat, nachdem Gott vor Zeiten am Anfang zu unseren Vätern geredet hat, auf vielerlei Weise, durch die Propheten hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet, durch den Sohn. Und das reicht aus. Wir brauchen keine Visionen mehr. Und die Bibel spricht an keiner Stelle davon, dass wir Visionen brauchen, um zusätzlich erleuchtet zu werden. Aber das waren hier Menschen, die meinen, wow, was habe ich gesehen? Und wow, wer bin ich jetzt, dass ich das gesehen habe, was ich gesehen habe? Paulus sagt, vergiss das. Das ist nur scheinbare Frömmigkeit, wo nichts hintersteckt. Grundlos aufgeblasen in der Gesinnung ihres Fleisches. Das ist Religion. Hey, wer bin ich? Was habe ich gesehen? Was habe ich erfahren? Und wie unterscheide ich mich jetzt von den anderen, die das nicht erlebt haben? Und das Ego wird aufgebaut und man denkt sich, wer man ist. Religion, die durchdrungen ist von Gesetzlichkeit, befriedigt immer das Ego. Denn immerhin hat man ja etwas geleistet. Man hat etwas gesehen, man hat etwas getan, man hat etwas gelassen und Gott ist bestimmt zufrieden mit einem. Und so stehen wir alle in der Gefahr. Vielleicht beanspruchen wir keine Visionen oder beten nicht Engel an, aber dass wir uns verlassen auf unsere geistlichen Erfahrungen und auf das, was wir in der Bibel schon alles entdeckt haben und wenn wir jetzt am Ende des Jahres einmal im Jahr durch die Bibel gelesen haben, wow, ich habe durch die Bibel gelesen, was da nicht alles in uns aufkommen kann an Stolz. Das ist die Gefahr, auf die Paulus hinweist. Und dann weiter in Vers 19 erklärt Paulus die eigentliche Bedingung für geistliches Wachstum und geistliche Reife. Die hat nichts zu tun mit Visionen und Anbetung von Engeln und scheinbarer Demut, sondern er schreibt, diese Irrlehrer, die haben nicht festgehalten das Haupt. Und hier ist mit Haupt Jesus gemeint. Haupt und Leib ist immer so ein Begriff für Jesus und die Gemeinde. Wir sind der Leib und Jesus ist das Haupt. Es ist eine organische Gemeinschaft. Jesus ist das Zentrum, die Schaltzentrale und ohne Kopf kann der Körper nicht funktionieren. Das ist ganz klar. Kein Mensch kann ohne Kopf funktionieren. Und keine Gemeinde kann ohne Haupt funktionieren. Jesus ist das Zentrum. Und wer daran nicht festhält und meint, abgelöst von Jesus irgendwelchen Visionen hinterherzulaufen, der hat voll verpasst, worum es bei echter Geistlichkeit geht. Durch Jesus geschieht der Zusammenhalt. Wir halten fest am Haupt. Durch Jesus geschieht das Wachstum. Er ist die Quelle, durch die Gott Wachstum schenkt. Und wenn du geistlich vorankommen willst, musst du nicht nach irgendwelchen geistlichen Übererfahrungen streben, sondern du musst dich an Jesus klammern und bei ihm finden, was er dir geben will. Und wenn wir als Gemeinde nicht geistlich wachsen, dann liegt es daran, dass wir nicht genug an Jesus festhalten und verstehen, dass er das Wachstum geben will. Und wir brauchen uns auch nicht verleiten lassen, wenn Gemeinden übermäßig wachsen, dann heißt das erstmal nichts, sondern das Wachstum muss immer gebunden sein an Jesus. Und wenn Wachstum gelöst von Jesus stattfindet, weil da super coole Gottesdienste stattfinden, aber Jesus gar nicht da ist, dann hat es keine Bedeutung, geistlich gesehen, ja? Und wenn da Gemeinden daherkommen, absolut fromm erscheinen und scheinbar gesetzlich drauf sind, dann ist der Schein auch nicht das, was uns trügen sollte, sondern der einzige Indikator für echte Spiritualität ist das Festhalten am Werk und an der Person von Jesus und der Rolle, die er heute in Gemeinden haben will und in deinem und meinem Leben. Aber machen wir mal weiter in Vers 20. Erklärt Paulus nämlich die Logik und das Gesetz dahinter, wenn ihr mit Christus den Elementen der Welt gestorben seid, davon hat er ja geschrieben, wenn wir zum Glauben kommen, wiedergeboren werden, neues Leben entsteht, sterben wir den Prinzipien der Welt. Wir haben völlig andere Maßstäbe und ein ganz neues Bewusstsein, mit dem wir leben. Und Paulus schreibt, wenn ihr jetzt neue Menschen seid, wie könnt ihr denn dann nach den alten Prinzipien leben? Das geht überhaupt nicht, ja? Und das sagt er auch, was unterwerft ihr euch Satzungen, als lebtet ihr noch in der Welt? Da waren Menschen, ihre Lehrer in der Gemeinde, die haben Satzungen aufgestellt, Regeln, die man halten sollte. Und Paulus sagt, Regeln, die außerhalb der Bibel sind, Satzungen, das sind immer menschliche, diesseitige, irdische Prinzipien, die mit dem echten christlichen Glauben nichts zu tun haben. Es geht nicht. Und hier, was wir dann lesen, hat zu tun mit einem gewissen Asketentum, ja. Da waren Menschen, die haben sich hervorgetan dadurch, dass sie Verzicht geübt haben, Asketen waren. Und Asket, das sind immer Menschen, die ein Leben der rigorosen Selbstverleugnung leben. Und die meinten dadurch Gerechtigkeit zu finden, dass sie sich radikal selbst verleugnet haben. Und wie begegnet Paulus dieser Praxis? Wir haben es gerade gehört. Es passt überhaupt nicht zum christlichen Glauben, sich irgendwelchen asketischen Gedanken zu äußern. Und in der NGÜ steht es so schön: damit darfst du nichts zu tun haben, davon darfst du nicht essen, das darfst du nicht einmal berühren. Regeln, Regeln, Regeln der Selbstverleugnung. Und das ist das, was Paulus hier wichtig macht. Askese spielte in der Kirche eigentlich immer eine Rolle, besonders auch unter den Mönchen, die meinten, dadurch vor Gott ganz besonders Werke hervorzutun und Punkte zu sammeln. Martin Luther zum Beispiel, er brachte seinen Körper an den Rand des Zusammenbruchs dadurch, dass er die Askese so lebte, bis Martin Luther erkannte, dass er gerechtfertigt ist durch den Glauben und dass er sich nicht peinigen und verleugnen muss und hungern muss. Er hatte alles, was er brauchte. Askese ist sinnlos. Essen, und so sagt es Paulus, ist zum Verbrauch bestimmt. Das lesen wir in Vers 22, was doch alles zur Vernichtung durch den Gebrauch bestimmt ist. Essen ist dazu da, damit es vernichtet wird. Essen ist für den Bauch, der Bauch ist für das Essen. Lasst euch da nicht irgendetwas einreden. Ja? Das sind alles irdische Dinge, mit denen wir nichts zu tun haben sollten. Menschengemachte Regeln einer menschengemachten Religion. Und es erscheint zwar absolut hingegeben und fromm, wenn Menschen so leben und in der Verleugnung ihres Körpers dann weiter lesen wir dann in Vers 23, das alles hat zwar den Anschein von Weisheit. Wow, wie leben diese Menschen nur hingegeben und fromm? Ja, in eigenwilligen Gottesdienst und in Demut, in nicht verschonen des Leibes. Mein Leib ist mir nichts wert. Ich liebe Gott so sehr und über alles, dass ich sogar meinen Leib dahingebe und ihn peinige. Das ist nichts, wovon wir Christen beeindruckt sein sollten. Die Befriedigung des eigenen Fleisches. Ich tue etwas. Ich verzichte auf etwas. Ich mache etwas, das ist das, was dann entsteht bei uns. Und das sagt auch Jesus in Matthäus 6, als er seinen Jüngern Anweisungen gibt, wie sie fasten sollen. Sollen sie nicht so fasten wie die Pharisäer, die gefastet haben, nämlich so, dass alle sehen konnten, wow, dieser Mensch, der fastet jetzt gerade. Was ist das nur für ein hingegebener, religiöser, gottgläubiger Mensch? Und der Pharisäer denkt, hey, was bin ich toll, schaut mich an, ich bin heute am Fasten. Jesus sagt, macht das nicht so. Religion möchte immer das Ego hochheben und unseren Stolz befriedigen. Und deswegen lass uns mich zusammenfassen, es gab Menschen in der Gemeinde oder auch im Einflussbereich der Gemeinde, die wollten den Gläubigen vorschreiben, wie man sich zu verhalten hatte, um wirklich geistlich zu sein. Und dadurch brachten sie zum Ausdruck, Jesus reicht nicht aus. In ihm ist nicht alles zu finden, was wir brauchen. Es braucht noch mehr. Und das ist auch die Verbindung, denke ich, zu uns. Auch wenn wir vielleicht inhaltlich anders gelagert sind, wir haben nicht diese Regeln, Speisevorschriften oder Ähnliches und trotzdem stehen wir in der Gefahr. Lass mich jetzt noch kurz ein paar Gedanken zur Gesetzlichkeit weitergeben. Gesetzlichkeit betrifft alle Menschen. Nicht nur Menschen in der Gemeinde, sondern auch Menschen außerhalb. Menschen außerhalb der Gemeinde, also in der Welt, die wollen natürlich nicht Gott gefallen, aber es gibt dennoch auch in der Welt Regeln und ein Leistungsdenken, dem man genügen muss. Und so sind auch Menschen ohne Gott immer daran bestrebt, was muss ich tun, was kann ich noch tun, was brauche ich, damit Menschen mich anschauen, damit ich wer bin, was muss getan werden, damit ich angenommen bin. Und so sind auch Menschen ohne Gott getrieben von einem Leistungsdenken, nicht um Gott zu gefallen, aber um ihrer Umgebung zu gefallen. Und sie unterscheiden sich überhaupt nicht darin. Es ist nur die andere Ausrichtung, wem man genügen will. Wir Christen, wir wollen Gott gefallen. Wir fragen danach, wann ist Gott zufrieden mit mir? Und deswegen wollen wir jetzt auch die Konzentration darauf legen. Und ich sage, ich stehe hier vorne nicht als jemand, der erhaben ist über euch und der nicht gesetzlich ist und der völlig in der Freiheit von Jesus lebt. Nein, wir stehen alle und ich stehe ebenso in der Gefahr, Regeln und Verhaltensweisen mir hochzunehmen, meinen, wenn ich das tue, dann hat Gott Gefallen an mir, und wenn ich das lasse, dann ist bestimmt Gott noch mehr zufrieden mit mir. In der Gesetzlichkeit stellen wir uns Regeln auf für uns und für andere, und wir sind stolz, wenn wir diese Regeln erfüllen. Und wir kriegen die Krise, wenn andere diese Regeln nicht einhalten. Und wir glauben, mit den Regeln, die wir aufgestellt haben, ist Gott besonders zufrieden. Ja? Es ist immer meine Vorliebe, die Gott bestimmt am meisten gefällt. Und die Vorlieben der anderen, nee, das geht nicht für uns. Die Gesetzlichkeit sagt, ich tue dies und unterlasse jenes, und Gott hat bestimmt Gefallen an mir. Die Gesetzlichkeit hat oft den Anschein von Frömmigkeit, aber hinter einer frommen Fassade verbirgt sich nichts anderes als Selbstgerechtigkeit. Die Gesetzlichkeit legt den Wert auf das äußere Verhalten statt auf die Veränderung von innen. Und die Gesetzlichkeit ist, denke ich, die größte Seuche in der Gemeinde. Paulus hat, wie ich gesagt habe, im Galater und im Römer und im Korinther und hier in Kolosser dagegen angekämpft. Und Chuck Swindoll sagt auch, wenn ich nach den größten Feinden des echten, lebendigen Christentums gefragt würde, dann würde ich höchstwahrscheinlich als erstes diese unerträgliche Gesetzlichkeit nennen. Und der Christ, der unter dem Gesetz lebt und der sich Regeln und Vorschriften und Verhaltensweisen hochhält und meint, danach leben zu müssen, ist ein trauriger Abklatsch von dem, was die Bibel uns eigentlich beschreibt in einem Christen. Und ich möchte jetzt mal 7 Wege aufzeigen, wie du gesetzlich werden kannst. Mark Driscoll hat diese aufgestellt, falls du es nicht schon bist. Ja? Wie du gesetzlich werden kannst. Erstens, erschaffe dir Regeln, die nicht aus der Bibel kommen. Zweitens, treibe dich und andere an, diese Regeln einzuhalten. Drittens, fühle dich schlecht, wenn du die Regeln nicht einhältst. Viertens, werde stolz, wenn du sie einhältst. Fünftens, erhebe dich zum Richter über andere Menschen. Sechstens, ärgere dich über Leute, die deine Regeln brechen oder die andere Regeln haben. Und siebtens, bestrafe die Verlierer. Welche Regeln hast du dir erschaffen? Welche Vorlieben hast du zum Gesetz erhoben? Welche Standards gelten für dich, an denen du wahre Geistlichkeit ableitest? Was fällt uns da so ein an Regeln? Vielleicht ist es das Äußere, an dem wir einen Menschen beurteilen, meinen, wenn der so aussieht, dann muss der auf jeden Fall so geistlich drauf sein, und er kann bestimmt von Gott nicht wirklich angenommen sein. Vielleicht, wenn jemand ein Piercing hat oder wenn er eine komische Frisur hat, dann denken wir von ihm, nee, das passt überhaupt nicht in meine Vorlieben, und Gott mag mich, der ich kein Piercing habe, bestimmt viel lieber wie den, der ein Piercing hat. Oder vielleicht glaubst du, die Art der Anbetung, wie Menschen singen, was sie singen, mit welchen Instrumenten sie singen, das ist bestimmt etwas, was Gott mehr gefällt, wenn wir nur mit dem Klavier hier spielen, ohne Vorsänger, ohne irgendwelche anderen rhythmusgebenden Instrumente. Kann das auch sein, dass du Regeln dir hervorgeheben hast? Oder vielleicht meinst du, manche heben beim Gebet oder beim Singen die Hände. Und du denkst dir, Gott mag das bestimmt überhaupt nicht. Und deine Haltung im Sitzen auf dem Stuhl ist das, was Gott gefällt. Vielleicht fühlst du dich schlecht, weil du glaubst, du musst jeden Tag in der Bibel lesen. Und wenn du einmal verpasst, in der Bibel zu lesen, dann meinst du, jetzt ist Gott bestimmt ganz böse auf dich. Und wenn du am Ende des Jahres die Bibel durchgelesen hast, dann meinst du, jetzt ist Gott richtig stolz auf dich. Wir alle haben unsere Regeln. Vielleicht schleichen sie sich manchmal ein in unser Denken und wir würden jetzt sagen, Daniel, was du da alles erzählst, das ist bei uns gar nicht so. Aber wenn du ernsthaft in dich hineingehst, wirst du Regeln finden, die du dir erhoben hast und mit denen du meinst, Gott hätte mehr Gefallen an dir. In der Bibel gibt es ein Beispiel von einem Mann oder ein Gleichnis, Dort sehen wir beispielhaft, wie ein Mensch zu beschreiben ist, der gesetzlich ist. Nämlich im Gleichnis vom verlorenen Sohn. Da ist ein Sohn, oder ein Vater hatte zwei Söhne, und der eine, der machte sich irgendwann auf, das Erbe vom Vater zu verprassen. Und er ging weg und war dann lange weg und unterwegs und hatte alles verloren. Und irgendwann kam er zur Besinnung und ging zurück zu seinem Vater. Und sein Vater tat eines, er lief ihm entgegen, nahm ihm in den Arm und veranstaltete eine Party. Und der andere Sohn, der ältere Bruder, der kann sich überhaupt nicht freuen. Der ist sogar richtig sauer auf seinen Vater. Und er sagt zum Vater: Vater, ich war bei dir und ich habe immer alle Regeln eingehalten und du hast noch nie für mich ein Fest gemacht. Und genau das sind die gesetzlichen Menschen, die zu Gott gehen und sagen: Ich habe doch immer alles getan, was du wolltest, jetzt bist du mir etwas schuldig. Und ich glaube, dass viele auch Gemeinden verlassen oder nicht in Gemeinden gehen, weil es in Gemeinden so viele selbstgerechte ältere Brüder gibt. Und das ist so ein Beispiel für dieses fromme Tun. Man tut und tut und tut und man meint, Gott ist bestimmt ganz zufrieden mit einem und er schuldet einem was. Aber das ist nicht das, was Jesus beschreibt an Freiheit und ein Erkennen von Gnade. Und so möchte Paulus dich befreien und mich befreien. Und er sagt in Galater 5, Vers 1, zur Freiheit hat uns Christus berufen. So lacht euch doch nicht wieder unter das Joch der Knechtschaft einspannen. Das ist das Geheimnis vom Christenleben. Wir sind befreit von irgendwelchen Regeln und irgendetwas zu tun, damit Gott mit uns zufrieden ist. Jesus hat die Forderungen voll und ganz erfüllt. Und das möchte ich, dass du das begreifst. Es braucht nichts mehr als das. Die gute Nachricht ist im Evangelium, dass Gott uns seine Liebe bedingungslos schenkt, statt dass er von uns fordert, dass wir sie uns verdienen. Wir können sie nicht verdienen, sie ist da, vollständig. Und deswegen, Paulus sagt es deutlich, zur Freiheit hat uns Christus berufen. Und als zweiten Punkt, um rauszukommen aus der Gesetzlichkeit, konzentriere dich mehr auf das Werk Jesu, anstatt auf das, was du tust. Das ist das Geheimnis von Heiligung, dass wir begreifen, Jesus hat mich erlöst. Und es reicht aus und ich habe alles, was ich brauche, um mein Leben zu leben, in Gottgefälligkeit. Aber es ist leider so, dass wir dieses Denken nicht haben, sondern dass wir meinen, es braucht noch mehr. Und die Predigten heutzutage in Deutschland und auch in Amerika, die wollen immer auf das Verhalten abzielen und sagen, hey, ich habe dir hier eine To-Do-Liste, 10 Punkte, befolge die in der nächsten Woche und du wirst dein Verhalten ändern können. Jesus möchte in uns und durch uns unser Verhalten ändern. Wenn wir täglich leben in dem Bewusstsein, dass Jesus alles getan hat, werden wir bleibend verändert und nicht anders. Das Leben als Christ, so sagt es ein Autor, ist kein Hinterherstolpern eines Zwerges, der große Mühe hat, mit dem Erretter Schritt zu halten. Der Erretter lebt in mir und er lebt in dir. Und du lebst in ihm. In dieser Identifikation mit ihm wird seine Macht auch meine Macht. Sein Leben wird mein Leben und sein Sieg über die Sünde brauche ich nur noch für mich selbst zu beanspruchen. Das ist es, worum es geht. Und das führt Paulus immer wieder im Kolosser nach Hause und sagt, begreift das Evangelium, es ist vollständig. Und als dritten Punkt, um Gesetzlichkeit zu entkommen, weigere dich der unrechtmäßigen Autorität anderer zu unterwerfen. Also unrechtmäßige Autorität. Es gibt rechtmäßige Autorität in der Familie und in der Gemeinde. Aber da, wo Menschen kommen und meinen, die Regeln vorzuschreiben, die nicht aus der Bibel kommen, weigere dich, dich diesem zu unterwerfen. Du wirst unfrei. Du wirst ein Sklave der Forderungen anderer, die sie an dich stellen. Niemand hat Recht, dir seine Regeln aufzuzwingen. Wenn ein anderer in seiner Sklaverei leben will, lass ihn. Aber lass dir nicht seine Regeln aufzwingen und lass dir nicht deine Freiheit rauben. Die Frage ist am Ende, wo stehen wir? Wo stehst du? Bist du frei? Bist du wirklich frei oder gibt es selbstgemachte Regeln, die dich und dein Leben beschreiben? Ich glaube, es ist Zeit, dass wir ausbrechen und dass wir der Welt zeigen, was ein echtes und freies Leben als Christ bedeutet. Ein Leben in Frieden und Freude und Freiheit und mit echter Lebendigkeit. Wenn ich mir vorstelle, was für eine Kraft dahinter steckt, wenn Christen völlig frei begreifen, es ist alles getan. Gott liebt mich bedingungslos. Was kann das für eine Freude in einem bewirken? Vielleicht musst du dich heute entscheiden, manche Regeln und Gebote fahren zu lassen. Vielleicht musst du dich heute neu entscheiden, das Evangelium zu erfassen und die tiefe Freude darin zu finden. In Jesus habe ich alles, was ich brauche, und ich brauche nicht mehr. Ich wünsche dir dieses so befreite und siegreiche Leben in diesem Bewusstsein, dass schon alles getan ist. Amen. Lasst uns aufstehen und ich lade ein, dass wir nochmal zusammen beten. Vielleicht wollen einige Jesus danken, dass wir nichts mehr leisten müssen. Jesus, danke dir, dass wir in dir zur Fülle gebracht sind. Danke dir, dass in dir alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis zu finden sind. Danke dir, Jesus, dass du erhaben bist über alles und dass wir nur dich anbeten brauchen und dass wir nur dir Vertrauen brauchen, um vor Gott bestehen zu können. Und so danke ich dir für dieses befreiende Werk und für diese Freiheit, in die du uns rufst. Du möchtest, dass wir Befreite sind, die nicht mehr der Sklaverei von irgendeinem Leistungsdenken unterliegen. Und du weißt, wo wir befreit werden müssen. Du weißt, welche Regeln wir uns aufgebaut haben. Vielleicht irgendwo im Hintergrund, im Unterbewusstsein, vielleicht auch ganz konkret vorne an. Befreie uns davon, Verhaltensregeln anzulegen, auch an andere und sie daran zu messen. Danke dir, Jesus, dass du uns bedingungslos annimmst. Und so lädst du uns ein, dass wir ebenso andere bedingungslos annehmen und in dieser Freiheit leben. Und so hilf, dass wir das erfassen können. So danke ich dir für diese wunderbar befreiende Botschaft. Amen.